Deutschlandfunk. Der Tag.
Hallo? Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie gut.
Hervorragend. Das sind beste Voraussetzungen für einen Podcast. Das war gerade ein kleiner Schnipsel aus dem Pressebriefing beim Robert-Koch-Institut. Findet statt als Videokonferenz, die fragenden JournalistInnen dann zugeschaltet. Und der Leiter des RKI, Lothar Wieler, hat heute ziemlich klare Ansagen zum Status des Coronavirus in Deutschland gemacht.
Meine Damen und Herren, die neueste Entwicklung in Deutschland, die neueste Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen, die macht mir und die macht uns allen im Robert-Koch-Institut große Sorgen.
Denn die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist derzeit deutlich höher als noch vor ein paar Wochen. Und zwar nicht nur wegen einzelner großer Ausbrüche, sondern wegen zahlreicher kleiner. Das ist gerade ein sehr diffuses Infektionsgeschehen. Noch vor allem bedingt durch Ansteckungen im Inland. Das wurde heute auf der Pressekonferenz auch nochmal betont. Aber die Sorge vor Ansteckungen aus dem Ausland ist groß. Und zwar so groß, dass der Gesundheitsminister für UrlauberInnen jetzt doch die Testpflicht will. Ob die allerdings was bringt, wer das bezahlen soll, weiterhin offene bzw. diskussionswürdige Fragen widmen wir uns gleich. Vorher sprechen wir aber noch darüber, wie Angela Merkel möglicherweise mit einem Anruf kriegerische Auseinandersetzungen im Mittelmeer verhindert hat. Es geht um Griechenland, die Türkei und Erdgas. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin.
Bezüglich der Bohrungen durch die Türkei im östlichen Mittelmeer haben wir eine ganz klare Haltung. Das Völkerrecht muss eingehalten werden. Und deswegen sind Fortschritte in der EU-Türkei-Beziehung nur dann möglich, wenn Ankara Provokationen im östlichen Mittelmeer unterlässt.
So Deutschlands Außenminister Heiko Maas in der vergangenen Woche bei einem Besuch in Athen. Da liefen gerade zahlreiche diplomatische Bemühungen, um einen Konflikt zu entschärfen, der es wirklich in sich hatte und wahrscheinlich auch immer noch hat. Als griechische und türkische Kriegsschiffe in Stellung gebracht wurden im östlichen Mittelmeer. Noch nicht direkt gegeneinander, aber im Zweifelsfall dann doch eben genau mit dieser Option. Griechenland und die Türkei streiten sich um mögliche Gasreserven, und zwar unter dem Meeresspiegel. Die möchte die Türkei erkunden, vor griechischen Inseln sollte gebohrt werden, vor Zypern ist schon ein Bohrschiff unterwegs, zum Teil auch geschützt durch die Marine. Über diese Konfliktlage habe ich mit Thomas Bormann gesprochen, unserem Korrespondenten in Athen, der schon im Vorgespräch erstmal Entwarnung geben konnte. Zumindest vorerst ist eine weitere Eskalation vom Tisch, die Ausweitung der Bohrung vorerst gestoppt.
Ja, der türkische Präsident Erdogan hat heute Mittag die Bohr- und Forschungsschiffe und auch seine Kriegsschiffe zurückgerufen. Die sollten ja eigentlich noch diese Woche vor den Küsten griechischer Inseln nach Gas und Öl bohren, also Forschungsschiffe, um Gasvorkommen zu erkunden, weil die Türkei sagt, dieses Gebiet, das gehört uns. Aber die Griechen sagen, nein, das stimmt nicht, das gehört uns. Und deshalb hatte die griechische Marine auch schon die Soldaten aus dem Urlaub zurückgerufen. Die griechische Marine war in Alarmbereitschaft. Und wenn die Türkei tatsächlich, wie sie es angekündigt hat, diese Woche Bohr- und Kriegsschiffe vor die griechischen Küsten geschickt hätte, dann hätte Griechenland seine Marine dahin geschickt. Und wer weiß, viele sagen hier in Griechenland, dann hätte es Schüsse geben können. Also dieser akute Konflikt, der noch diese Woche hätte ausbrechen können, der ist jetzt erstmal abgeblasen, weil Erdogan gesagt hat, okay, wir legen das Ganze erstmal auf Eis und vielleicht gibt es ja noch Möglichkeiten der Kommunikation.
Meinst du, es hat tatsächlich geholfen, dass auch Außenminister Maas in der vergangenen Woche sich nochmal an die Seite der Griechen gestellt hat und wirklich auch signalisiert hat, so nicht?
Vielleicht hat das geholfen, vielleicht fühlten sich die Türken davon aber auch provoziert, weil sie sagen, wenn sich die EU auf die Seite Griechenlands und Zyperns stellt, dann kann die EU gar nicht mehr Vermittler sein. Was aber sicherlich geholfen hat, das hat heute Mittag ausdrücklich Erdogan-Sprecher Ibrahim Kalin gesagt, was sicherlich geholfen hat, waren die Telefonate, die Kanzlerin Merkel mit dem griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis und mit dem türkischen Präsidenten Erdogan vor ein paar Tagen geführt hat. Erdogan-Sprecher Kalin hat gesagt, das war ein positiver Beitrag. Also was immer das heißt. Ich weiß nicht, ob Frau Merkel Erdogan gesagt hat, lieber Tayyip, bitte hör auf mit diesen Kriegsdrohungen. Jedenfalls hat es gewirkt.
Vielleicht schauen wir uns diese Konfliktlage, um die es da geht, nochmal genauer an. Weil die Griechen sagen ja, das sind eigentlich ihre Gewässer oder ihr Land unter Wasser. Die Türken sagen, nee, das ist unseres. Also wer hat denn da jetzt eigentlich recht?
Das ist tatsächlich umstritten. Es gibt ja eigentlich ein internationales Seerecht, aber dieses Seerechtsabkommen hat die Türkei nicht unterzeichnet. Eben genau, weil die Meeresgebiete im östlichen Mittelmeer zwischen Griechenland und der Türkei umstritten sind. Es wurde vor knapp 100 Jahren, also genau 1923, im Vertrag von Lausanne zwar festgelegt, die Inseln auch im Ägäischen Meer gehören Griechenland, das Festland aber gehört der Türkei. Nur wo genau die Seegrenze sein soll, das ist nicht festgelegt. Und nach internationalem Seerecht gilt, dass jeder Staat kann von seiner Küstenlinie aus 200 Seemeilen ins offene Meer hinaus eine sogenannte Wirtschaftszone definieren. Und da darf denn dieser Staat nach Öl oder Gas oder anderen Bodenschätzen unter dem Meeresboden bohren. Jetzt ist das Problem, im östlichen Mittelmeer gibt es nirgendwo 200 Seemeilen offenes Meer, sondern man stößt sofort auf ein Nachbarland. Und in diesem Fall müssen sich die Nachbarländer einigen. Das haben Griechenland und die Türkei in den 100 Jahren jetzt noch nicht geschafft.
Okay, also die Türkei vertritt im Ende dann letztlich auch nur ihre Interessen und will gar nicht unbedingt bloß provozieren. Das ist ja was, was der ein oder andere Erdogan dann gerne unterstellt.
Die Türkei provoziert insofern, als dass sie erstmal bohren will und danach sich über die Seegrenzen unterhalten will. Und Griechenland sagt, nee, das geht nicht. Wir können uns gerne über Seegrenzen unterhalten, wie weit gilt die ausschließliche Wirtschaftszone. Aber ihr könnt nicht, bevor wir verhandeln, hier einfach schon mal bohren. Und genau deshalb schimpft ja quasi auch die EU mit der Türkei, kritisiert die Türkei, sie provoziere damit. Also die Provokationen sind solche Bohrungen, wo die Seegrenzen noch gar nicht definiert sind.
Jetzt gibt es ja auch immer wieder die Forderung nach Sanktionen, die kommt auch aus Griechenland, die kommt auch aus Zypern. Bringen solche Sanktionen irgendwas?
Ja, die könnten sicherlich etwas bringen, wenn die Türkei jetzt tatsächlich bohren würde nach Öl- und Gasvorkommen in Gewässern, die auch andere Länder für sich beanspruchen. Wie könnte sie davon abgehalten werden? Das ist das große Fragezeichen. Also die griechische Regierung würde notfalls erstmal ihre Marine schicken. Das könnte dann eine Seeschlacht werden, ein Krieg. Und um sowas zu verhindern, ist die Frage, wie kann man sonst die Türkei davon abhalten? Und da sagen Griechenland, da sagt auch Zypern und inzwischen sagt das auch Frankreich, harte Sanktionen, die die Türkei ins Mark treffen. Also zum Beispiel könnte man die Zollunion für ein paar Wochen aussetzen oder für bestimmte Waren. Das würde die Türkei wirtschaftlich so hart treffen, dass sie dann klein beigeben würde, meinen jedenfalls Griechenland und Zypern.
Ich finde das sehr bemerkenswert, dass da tatsächlich jetzt eine militärische Eskalation im östlichen Mittelmeer vielleicht nicht unbedingt bevor, aber doch zumindest im Raum stand. Also heißt das, das gibt auch in Athen diese grundsätzliche Bereitschaft, mit dem ja immerhin NATO-Partner Türkei sich militärisch anzulegen?
Ja, im Notfall wird Griechenland seine Grenzen verteidigen. Das hat Griechenland, das hat die griechische Regierung hier immer klargestellt. Und auch wenn jetzt diese akute Gefahr bis zum 2. August erstmal vom Eis ist, wie Erdogan sagte, es gibt noch eine andere Ankündigung der Türkei, nämlich etwa im September vor der Küste Kretas zu bohren. Und dann fängt das gleiche Spiel wieder von vorne an. Die Türkei sagt nämlich, dieser ganze Meeresboden, auch direkt vor der Insel Kreta, der gehört zum türkischen Festlandsockel. Das sei so. Und Griechenland sagt, das ist also völlig gegen jedes Völkerrecht, völlig gegen jedes internationales Seerecht. Nachdem haben nämlich auch Inseln einen Festlandsockel, sodass der Meeresboden vor der Küste Kretas Griechenland gehört, sagt die Regierung in Athen. Und die Türkei hat halt ihren eigenwilligen Standpunkt, nein, das sei türkischer Festlandsockel. Und darum geht der Streit. Und dieser Streit, der vielleicht auch militärisch ausgefochten wird, der könnte dann im September tatsächlich schon wieder drohen.
Was heißt das Ganze denn eigentlich für Zypern? Weil da wurde ja schon gebohrt seitens der Türkei.
Genau, da wird schon gebohrt. Bei Zypern ist noch der Sonderfall, es gibt ja die türkische Republik Nordzypern. Also die Insel ist ja de facto geteilt und im Norden haben wir diesen türkisch-zyprischen Teilstaat, der allerdings von der ganzen Welt nicht anerkannt wird, nur von der Türkei. Und im Falle Zyperns hat halt dieser ja nicht anerkannte Staat, türkische Republik Nordzypern, die Türkei beauftragt, vor der Insel Zypern zu bohren. Und die Türkei hat sich dann allerdings Stellen ausgesucht, die auch eindeutig vor der südzyprischen Küste liegen, also da, wo der griechische Teil dann ist. Und das ist aus zyprischer Sicht, das ist schon ein Bruch gegen Völkerrecht, gegen internationales Recht. Die Türkei ist trotzdem, auch jetzt, wo wir sprechen, immer noch dort mit ihrem Forschungsschiff Yavuz. Und Zypern fordert, also guckt nicht nur bei den Griechen genauso so genau hin, sondern auch bei uns Zypern und helft uns jetzt mit Sanktionen, um dieses Forschungsschiff Yavuz aus unseren zyprischen Gewässern wegzubekommen.
Nun steht Zypern an sich ja insgesamt ein bisschen zwischen den Fronten, auch die von dir beschriebene Teilung. Wie guckt man denn da auf eine möglicherweise eskalierende Militärsituation im Mittelmeer?
Ja, mit großer Angst, denn Zypern hat zwar auch eine Marine, das sind aber nur ein paar Schnellboote. Also Zypern könnte sich überhaupt nicht wehren gegen die Türkei. Und deshalb sagt die zyprische Regierung nach Brüssel, auch nach Berlin, liebe Leute, wir sind EU. Unsere Grenze hier ist eure Grenze. Also bitte sichert diese Grenze. Also Zypern fordert, dass die EU dafür sorgt, dass die Türkei ihr Bohrschiff dort endlich abzieht. Aber die Türkei bleibt halt hart und denkt, da können wir weiter provozieren. Da bleiben wir erstmal da und zeigen Stärke.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, aus der Sicht von Zypern, ist das ein Angriff auf die EU-Außengrenze?
Genau. Und dass die EU das einfach so hinnimmt, da sind die Zyprer doch ziemlich sauer und fühlen sich von der EU im Stich gelassen.
Und wahrscheinlich fühlt Erdogan sich bestätigt in dem, wie er vorgeht.
Genau. Und wahrscheinlich ist die EU jetzt in Bezug auf dieses Bohrschiff vor Zypern auch nicht ganz so streng, weil ja schon etwas dran ist, dass eben auch die türkischen Zyprer von einem möglichen Gasvorkommen, was es vor Zypern gibt, beteiligt werden sollen. Denn Zypern hat zusammen mit Israel und Ägypten nämlich selbst auch schon nach Gas gebohrt im Mittelmeer und sogar den Plan, eine Pipeline nach Griechenland zu bauen. Also Zypern, Israel, Ägypten, Griechenland zusammen. Und da fühlt sich die Türkei irgendwie ausgegrenzt und die türkischen Zyprer auch. Und deshalb hat halt, um die Interessen der türkischen Zyprer zu verteidigen, die Türkei eben kurzerhand selbst ein Bohrschiff vor die zyprische Insel geschickt.
Komplexe Gemengelage also, und wir lernen mal wieder, was Angela Merkel mit einem Telefonat alles bewirken kann. Ich danke dir für diese Eindrücke.
Gerne.
Freiwillige Corona-Tests für Menschen, die aus Risikogebieten nach Deutschland zurückkehren, zum Beispiel, weil sie im Urlaub waren. Das war am Freitag die Meldung nach tagelangen politischen Diskussionen. Dann am Wochenende signalisierte der Gesundheitsminister bei uns im Deutschlandfunk, dass er eigentlich lieber verpflichtende Tests hätte. Und gestern hieß es dann, genau so soll es werden. Wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, der soll getestet werden. Verpflichtend. Was das jetzt heißt und was es bringen soll, darüber habe ich mit Volker Findhammer, unserem Hauptstadtkorrespondenten, gesprochen. Volker, zunächst mal die Frage, warum hat Jens Spahn diese Pflicht nicht schon am Freitag verkündet?
Naja, Ann-Kathrin, er hatte ja auch dazu gesagt, dass das erstmal noch mal wirklich rechtlich geprüft werden muss, ob das in dieser Form überhaupt umsetzbar wäre. Denn das ist ja unweigerlich ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, die bislang ja bis hin sogar zur körperlichen Unversehrtheit. Und beides ist durch das Grundgesetz natürlich streng geschützt. Und das Infektionsschutzgesetz, und das galt es zu prüfen, lässt da unter besonderen Umständen den Pandemieausnahmen eben Abweichungen zu. Und eben da sollte noch einmal geprüft worden, wie weit das gehen kann und ob der Eingriff tatsächlich auch damit gedeckt wäre. Und das ist dann gestern erfolgt, wobei ja Spahns Sprecher gestern Vormittag noch in der Bundespressekonferenz tatsächlich noch sehr vorsichtig war und sich zur laufenden Prüfung überhaupt nicht äußern wollte. Und erst am Nachmittag gab der Gesundheitsminister dann ja grünes Licht für das Vorgehen und kündigte eben die entsprechende Verordnung für die kommende Woche an. Also jetzt soll es dann doch kommen.
Aber Stand jetzt weiß man noch nicht so hundertprozentig, wie es tatsächlich ganz konkret laufen soll.
Nee, also die rechtlichen Bedenken bleiben auch sicherlich bestehen, aber formal scheint das zumindest vom Infektionsschutzgesetz gedeckt zu sein. Da wird es sicherlich auch Klagen geben. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man sich mal die Alternative vorstellen. Mhm. Die Bundesregierung könnte ja genauso gut anordnen, und das wäre auch vom Infektionsschutzgesetz gedeckt, dass alle Rückkehrer aus Risikogebieten zwingend für 2 Wochen in häusliche Quarantäne gehen müssten. Also in die eigene Wohnung in dieser Zeit eben nicht verlassen dürften. Und das wäre dann in der Konsequenz in den kommenden Wochen wieder ein Teil-Lockdown. Und genau den will man ja mit dieser Maßnahme vermeiden. Man hofft also so, das kleinere Übel von beiden vorziehen zu können.
Wobei die Quarantäne natürlich dann auch durchzusetzen wäre. wäre. Also entweder muss man dann ein massives Aufgebot an Sicherheitskräften bringen, was das überprüft, oder man setzt auf die Freiwilligkeit der Menschen. Also wir kriegen auch immer öfter Probleme mit der tatsächlichen praktischen Durchsetzbarkeit, oder?
Genau, das wäre ja das Problem bei einer Quarantänemaßnahme. Die gibt es ja im Prinzip schon. Im Prinzip ist die vorgesehen für all diese Risikoländer. Aber die Umsetzung ist nachher das Problem. Das müsste kontrolliert werden. 2 Wochen zu Hause bleiben, dann müsste es regelmäßige Kontrollen durch die Gesundheitsämter geben. Da sind wir sofort wieder beim Mitarbeiterproblem. Und deswegen versucht man eben über diesen Weg das kleinere Übel vorzuziehen und zu sagen, okay, dann lieber diese Testungen da, wo es möglich ist, die Flughäfen fallen einem als Erste ein, um zumindest einen Teilausschluss hinzubekommen. Denn selbst wenn nicht alle tatsächlich erfasst werden und selbst wenn die Testungen ungenau sind, man hofft dann doch so wenigstens einen Teil der potenziellen Infektionen zu erwischen, um eine zweite Welle insgesamt zu verhindern.
Gilt also dann, einen Teil rauszufiltern, weil man gar nicht alle mit diesen Testverfahren rausbekommen kann. Also die große Frage steht ja tatsächlich auch immer im Raum, was bringen solche Tests unter Umständen auch dann, wenn man sich gerade ganz frisch am Urlaubsort infiziert hat?
Also das ist, glaube ich, die ärztliche Sicht ist da ganz klar. Da gibt es nur den Hinweis, das ist immer nur eine Momentaufnahme und tatsächlich keine Garantie dafür, dass man sich nicht dennoch angesteckt hat. Und deswegen wurden die Tests ja auch lange nur bei den ersten Indikationen, also Husten oder Fieber und sowas, empfohlen. Mhm. Und die Ärzte sehen angesichts der Inkubationszeit nach wie vor deutliche Unsicherheiten. Da wäre sicherlich ein zweiter Test im Abstand von 48 Stunden sinnvoll, um genauere Ergebnisse zu haben. Vielleicht nimmt das der Minister sogar noch auf, aber zumindest ist das jetzt erstmal nur die erste Vorsichtsmaßnahme. Genaue Sicherheit hätte man tatsächlich nur mit einem solchen zweiten Test.
Der dann auch wieder kosten würde, da sind wir beim Stichwort Geld. Wer zahlt jetzt diese verpflichtenden Tests?
Naja, Jens Spahn hat ja gesagt, sie sollen kostenfrei sein, auch um eine soziale Diskriminierung zu verhindern, zumindest also für die Getesteten. Die Krankenkassen haben sich natürlich gleich gewehrt und haben gesagt, wir zahlen ja jetzt ja schon Milliarden für die Testungen, die stattfinden, und der Bund ersetzt uns nur einen Teil davon. Aber die genaue Gegenfinanzierung soll tatsächlich noch festgelegt werden. Da wird einmal mehr der Bund einspringen müssen, weil die Kassen dann irgendwann zu Recht sagen, irgendwann ist auch mal gut, unsere finanziellen Mittel sind da auch erschöpft, da braucht es dann weitere Zuschüsse vom Bund. Und es gibt natürlich auch noch andere Hinweise. Karl-Josef Laumann beispielsweise, der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, der möchte die Kosten schon den Betroffenen in Rechnung stellen, zumindest denjenigen, die tatsächlich aus den Risikogebieten kommen, weil er sagt, die wussten ja, wo sie hinfahren, also können sie auch für ihre eigene Sicherheit oder für die ihrer Mitbürger sorgen, indem sie sich bei der Rückreise testen lassen.
Stichwort Risikogebiet. Wer legt das fest und nach welchen Kriterien?
Naja, das entscheiden am Ende das Bundesgesundheitsministerium mit dem RKI im Hintergrund und das Bundesaußenministerium und das Bundesinnenministerium. Die entscheiden in einem zweistufigen System. Erst einmal wird geprüft, in welchen Staaten und in Regionen es in den letzten 7 Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab. Das ist das Grundkriterium. Also wo gibt es eine dynamische Entwicklung bei Corona? Und in einem zweiten Schritt wird dann geprüft, wie vor Ort gegen die Ausbreitungen der Pandemie vorgegangen wird und ob tatsächlich die Gefahr eines erhöhten Infektionsrisikos beispielsweise auch für Urlauber besteht. Und ebenso wird in der dritten Stufe berücksichtigt, ob es überhaupt aus den Ländern verlässliche Informationen gibt über die Entwicklung der Pandemie. Und danach erfolgt dann die Einstufung. Das sind im Moment knapp 140 Länder, die als Risikoländer bezeichnet werden. Die stehen in dem Katalog fest. Heute beispielsweise kamen ja auch noch 3 Regionen in Nordspanien dazu. Mhm. Katalonien, Navarra und die dritte war Aragon. Und auch das sind ja beliebte Reiseziele. Also das verändert sich ständig und das ist ein Hinweis dafür. Und das hat ja das RKI heute gesagt, dass im Moment in vielen Regionen tatsächlich dynamische Prozesse stattfinden und die Infektion wieder einen Schwung annimmt, den wir alle ja so nicht erhofft hatten.
Du hast eingangs unseres Gesprächs die große Vorsicht seitens des Bundesgesundheitsministeriums erwähnt, dass da wirklich genau geprüft wurde, ob man das denn gerichtsfest auch anordnen kann, ob das alles rechtlich auf ordentlichen Füßen steht. Jetzt haben wir ja seit Beginn der Corona-Krise schon erlebt, dass diverse Infektionsschutzmaßnahmen von Gerichten gekippt worden sind. Also die Lockdown-Regeln in Gütersloh beispielsweise wurden dann von einem Gericht hops genommen. Wie ist dein Eindruck? Hat das die Politik auch ein bisschen zurückhaltender werden lassen in ihren Regelungen?
Naja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, aber zu viel Vorsicht führt ja gerade auch in der Pandemie dazu, dass man eventuell sich zu spät entscheidet. Insofern, finde ich, muss man hier gerade feststellen, dass ja genau aus dem Punkt, den wir vorhin erwähnt haben, um halt einen zweiten Lockdown durch eben zu viele Quarantänemaßnahmen zu vermeiden, die Bundesregierung bzw. der Gesundheitsminister jetzt versucht, durch vorsichtigere Mittel eben eine mögliche Ausbreitung und eine mögliche zweite Welle doch in Grenzen zu halten. Dass es da natürlich juristische Sorgen gibt, bleibt unbenommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, da wird es auch juristische Klagen dagegen geben. Aber auf der anderen Seite, auch die Politik hat ja nur begrenzte Handlungsmöglichkeiten und muss eben über das Modell Freiwilligkeit dann doch am Ende versuchen, so viel wie möglich in die Wege zu leiten, um die Ausbreitung der Pandemie zu vermeiden. Das war auch der Appell, den Lothar Wieler vom RKI heute hatte. Er sagte nach wie vor, das Wichtigste sind und bleiben die Abstandsregeln, die wir einhalten müssen. Und alles andere ist dann nachgelagert und der Versuch, diese Pandemie eben einzugrenzen, so gut es eben geht. Und so würde ich die ganzen politischen Versuche eben im Moment auch beschreiben wollen.
Also auch der stärkere Appell an die Eigenverantwortlichkeit der Bürgerinnen und Bürger.
Das bleibt in meinen Augen das A und O. Auf uns kommt es in dieser Situation an. Da mag es noch so viele Gesetze geben, aber wenn die Menschen sich unvernünftig verhalten, egal ob im Urlaub oder zu Hause, dann nutzen auch die schärfsten Regelungen nichts, weil die Infektion einfach durchs Land getragen wird. Und das gilt es ja eigentlich zu vermeiden.
Volker, danke für diese erste Einordnung. Und nachdem ja noch vieles unklar ist, wie zum Beispiel das Ganze an den Flughäfen konkret umgesetzt werden soll, Fragen aus der Praxis also, ich würde sagen, die versuchen wir dann in der kommenden Woche in der Tag nochmal zu beantworten. Das war es erstmal für heute, für diesen 28. Juli 2020, ein Dienstag, ein Tag im Deutschlandfunk. Wenn Sie Fragen loswerden möchten oder Feedback haben, dann erreichen Sie uns per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker und sage danke fürs Zuhören. Tschüss!